Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Ein altbekanntes Finale beim US Darts Masters, ein altbekannter WM-Teilnehmer und ein völlig neuer Modus bei der PDC Europe Next Gen beschäftigen uns heute in einer neuen Kompaktfolge von Shortleg, dem Daten.de Podcast, presented by Bulls. Mein Name ist Moritz Kethner und ich freue mich auf eine Folge an der Seite von Kevin Barth.
Hallo Moritz.
Ja, uns gibt's wie immer zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Spotify und Co. Ihr kennt das Spiel und natürlich gibt es alle Folgen auch auf dem Daten.de YouTube-Channel. Freuen uns natürlich über jede Unterstützung, die uns entgegengebracht wird, sei es nur mit dem Lesen der Beiträge auf unserer Internetseite oder dem Beteiligen auf unseren Social-Media-Kanälen. Aber wer das mit einem kleinen Beitrag auch unterstützen möchte, kann das auf Patreon tun. Da sind wir wirklich für jede Unterstützung dankbar, die uns hier in diesem Podcast zugutekommt. Wir haben heute eine Folge, die ja gar nicht die ganz großen Themen beinhaltet, aber glaube ich schon ein, zwei interessante Schlaglichter. Wir haben am Wochenende wieder ein World Series Turnier gehabt. Das US Darts Masters stand in New York auf dem Programm, zusammen dann mit der North American Darts Championship. Wir hatten die PDC Europe Next Gen, die in Österreich halt gemacht hat. Und auch ein Mensch aus dieser Folge, der Kevin, hat nämlich auch in Österreich halt gemacht, nur aber nicht bei der Next Gen. Das werden wir dann in Dart aus aller Welt mal auseinanderklambüsern. Ja, US Darts Masters in New York. Wir müssen, glaube ich, beide zugeben, dass von diesem sportlichen Geschehen auch ob der Zeit nicht viel live betrachtet wurde. Ich bin auch gerade aus dem Urlaub quasi dann wiedergekommen und habe dann noch schnell in alles reingesäppt, was so beim US Darts Masters los war. Es war ein Turnier, ja, in dem am Ende wieder mal zwei Männer ganz oben stehen, die wir nun sehr häufig schon da gesehen haben. Luke Humphries und Luke Littler haben das Finale bestritten. Ja, die World Cup-Sieger, die Nummer 1 und 2 der Welt, auch hier nicht zu bremsen. Titelverteidigung für Luke Humphries gelungen. Und ja, es war schon ein hochklassiges Turnier, in dem dann Humphries am Ende auch, denke ich, der verdiente Sieger war.
Ich glaube, es war auffällig, dass, ich glaube, bis auf Johnny Clayton, keiner der PDC-Spieler jetzt wirklich geglänzt hat im ersten Spiel, dass es das ein oder andere Mal schon rumpelig war, dass aber nur einer, nämlich Josh Rock, ausgeschieden ist, zu viele Doppel verpasst, Jim Long reicht ein 87er Average, um ihn mit 6-4 rauszunehmen. Aber ansonsten ging halt alles seinen gewohnten Gang. Also ich finde, man muss dann schon auch sagen, dass da Möglichkeiten da gewesen wären, aber die Spieler aus Nordamerika zu selten wirklich gut gespielt haben, um da ranzukommen, dass da gerade in der ersten Runde das ein oder andere Mal was möglich gewesen wäre. Und am Ende gewinnt Luke Humphries, unspektakuläre Leistung gegen Leonard Gates im ersten Spiel. Dann kracht es aber richtig mit einer 106 und einem 6-3 gegen Stephen Bunting. Und dann haben wir noch das Spiel gegen Rian van Veen gehabt, der ja eigentlich 6-3 vorne war im Halbfinale. Unter anderem 2x12 gespielt hat, um da hinzukommen. Dann kann er aber zwei Matchstarts nicht nutzen und Humphries schafft das Comeback mit über 101 im Average. Im Finale dann nochmal eine 104 von ihm. Da ist er 4-1 vorne. Dann kommt Littler auf 5-4. Ja, ansehnliches Spiel. Und dann gibt es halt mal wieder einen Decider. Und zur Abwechslung gewinnt den halt nicht Littler, sondern Humphries mit einem starken Elfdarter. Und dann hat er eben im Nachhinein gesagt, dass ihm das auch hilft zu wissen, dass er gegen Littler auch so einen Moment dann mal wieder kreieren kann. Und klar, da kann man dann halt wieder die Frage stellen, okay, wie schafft er das dann auch, wenn ein anderes Schild über dem Turnier hängt, als in Anführungsstrichen nur US Darts Masters. Und Littler hat gegen David Cameron nur 20% seiner Doppel getroffen, gewinnt aber trotzdem nach 3-4 Rückstand noch mit 6-4. Das sind dann halt genau die Momente, wo dann Cameron ist halt nicht auch zu Ende spielt. Dann darf Littler halt auch noch gegen Jim Long spielen. Steigert sich auf 102, gewinnt 6 zu 1. Duell gegen James Wade, frühe 4-1 Führung. Abschließendes 140er Finish, 7 zu 4. Setzt er sich da durch. Da war eben der gute Start entscheidend und das abschließende Finish. Ja, viel mehr habe ich mir da jetzt auch nicht notiert, muss ich
Nee.
dann sagen. Wade und Van Veen im Halbfinale gestanden. Über
Ist jetzt.
5000 Leute waren in der Finalsession dabei und das ist dann wohl ein neuer Zuschauerrekord für die PDC in den USA. Das ist natürlich eine schöne Zahl auf jeden Fall dafür, dass es ja gerade durchaus auch konkurrierende Sportveranstaltungen in den USA gibt.
Ich würde mir aus deinen Ausführungen auch zwei, drei Punkte einmal rauspicken. Einmal wieder diese Bewertung World Series Event. Glaube ich auch, dass wir jetzt von den Topstars die ganz großen Erkenntnisse hier nicht schöpfen konnten. Josh Rock war jetzt erstmals in diesem Jahr dabei, hat dann eben sein Auftaktspiel nicht gewinnen können. Ja gut, war dann auch das einzige Duell gegen einen Tourcard-Holder, gegen Jim Long. Aber trotzdem war dann halt ab Viertelfinale, muss man schon sagen, 9 von 14 Malen stand der Average bei über 100 Punkten. Also da haben alle auch wirklich ihren Teil zu diesem Turnier beigetragen und haben das ordentlich gemacht und am Ende stehen trotzdem Littler und Humphries wieder oben. Also auf der einen Seite kann man sehen, dass sich dieser Erzählstrang auch bei so einem vermeintlich unbedeutenden World Series Event fortentwickelt. Auf der anderen Seite sehe ich das auch, wie du, ist jetzt halt die Frage, was dann in größeren Turnieren passiert. Klar, Humphries glaube ich schon, dass das wichtig sein kann, weil es ist halt schon so. Er steht halt auf der Bühne, egal wie unbedeutend jetzt das Turnier ist, aber er steht 7 zu 7 gegen Littler und du musst da jetzt auch in dieser Situation halt bestehen. Das hat er bravourös gemacht. Bin mal dann auch gespannt, ob er das in den längeren Distanzen auch alles mitgehen kann. Und man hat ja beim World Cup auch gesehen, da waren sie auch auf einem Niveau in etwa unterwegs. Da bin ich schon sehr gespannt, wie Humphries das im Jahresverlauf fortsetzen kann. Du hast aber auch angesprochen, das muss man glaube ich auch deutlich erwähnen, die Nordamerikaner, die haben schon auf breiter Linie enttäuscht, das muss man schon sagen. Jim Long, der einen 88er Schnitt in Runde 1 spielt, dann nochmal eine 89 hinterher, der war schon mit weitem, weitem Abstand das Beste, was passiert ist. Ich glaube, wir hatten fünfmal unter der 80er Marke. Das ist natürlich auch schon so ein bisschen die Frage hier. Ja, ich finde auch, es gibt jetzt halt Jim Long hier ein bisschen mit Abstrichen und wenn wir auf die North American Darts Championship kommen mit Adam Silvada, es gibt auch keinen guten nordamerikanischen Bühnenspieler aktuell. Oder siehst du da irgendjemanden, der
Nee.
dich begeistert, wo du sagst, jo, das hätte was? Ich meine, Spellman, da gibt es scheinbar auch aktuell Probleme. Der hat ja zweimal Anfang 70 sogar nur gespielt an diesem Wochenende. Aber auch sonst ist das ja eigentlich, wenn man das auch mit dem vergleicht, was auf der CDC-Tour teilweise gespielt wird, das sind ja Welten im Unterschied nochmal zwischen dem, was hier jetzt passiert ist.
Ja, ich meine, es ist überhaupt nicht überraschend, weil das bei der WM schon katastrophal war. Das muss man ja auch einfach sagen. Ja, und die können echt froh sein, die PDC, dass, also kann man ja fast gratulieren, wenn man das am Wochenende gesehen hat, ist ja dann fast auch nochmal ein Übergang, dass die jetzt da diesen Deal mit ESPN eingefädelt haben, der ja sicher, also einer der bekanntesten Sender, die man auf der Welt so kennt, nimmt jetzt dann auch mehrere große Dartturniere ins Programm auf. Und aus meiner Sicht könnte es dann auch gut sein, dass man dann im nächsten Jahr ein, vielleicht sogar ein Ranking-Turnier in den USA bekommt. Aus meiner Sicht ist das schon möglich. Aber du hast halt das Interesse des Senders und den Deal, der genau das ist, was die PDC will. Und auf der anderen Seite hast du keinen Amerikaner, Kanadier, der das rechtfertigen würde mit Bühnenleistungen und auch keinen jungen, aufstrebenden, interessanten Spieler, bei dem du denkst, ja, der könnte es sein. Ich meine, gut, jetzt hat sich dann so ein Baggish zuletzt auch selber ein bisschen ins Abseits geschossen nochmal. Aber ja, das ist echt in, ja, also du gehst auch in ein Turnier rein und hast, also ich hatte vor dieser World Series auch null Erwartungen an die heimischen Spieler.
Ja, und das ist auch das Problem bei der CDC-Tour gefühlt, dass da auch die gleichen Namen immer sind. Das ist jetzt nicht die ganz große Talentschmiede, aus der Unmengen an jungen Spielern hervorkommen. Also das ist wirklich, ja, ich weiß gar nicht, das fällt jetzt beim US Darts, was das, ja, du hast jetzt hier mal den Fred Krüger, der noch vielleicht ganz lustig zu erwähnen mit dem Namen The Nightmare, dann auch irgendwie passig zu seinem Namen unterwegs war. Aber das sind dann schon immer überwiegend die gleichen Nasen, die aber auch auf der Bühne eher Probleme haben. Vielleicht auch das ein Problem, dass ja die nordamerikanischen Spieler auch außerhalb dieser Events, weiß ich gar nicht, wo die groß ihre Bühnenerfahrung auch sammeln sollen. Und ja, das ist wirklich allgemein ein Problem, dass eben außerhalb Europas, da bleibt mir jetzt auch noch eine Aussage, schmeiße ich ja auch noch mit rein, von Jim Long hängen, der auch bezüglich, ja, das jetzt ja mit der North American Darts Championship auch einen WM-Quali-Weg, einen Grand Slam-Quali-Weg verpasst wurde, dann aber auch schilderte, dass es ihm eigentlich egal, ob er die Tourkarte behält, der wird die entweder zurückgeben oder eben auch die Q-School nicht spielen. Weniger jetzt scheinbar wegen finanzieller oder familiärer Dinge, aber auch, ja, doch familiäre Dinge schon, so ein bisschen dieses Reisethema. Also die haben halt nur die Möglichkeit, dort für sich zu spielen und wenn es dort keine Tour gibt, die irgendwie die Leute auf die Bühne holt, dann wird der Abstand zu den, ja, großen PDC-Jungs halt auch nicht kleiner. Das ist leider so. Und ich muss noch
Ich
sagen,
meine,
das, ja.
andererseits hast du ja in Asien schon das Gefühl, dass sich Dinge entwickeln, aber auch von dort kommt jetzt ja keiner, der in einem großen Turnier jetzt irgendwie abräumt. Dann hast du bei der WM mal den einen oder anderen, der da mal ein bisschen einen kleinen Run hat. Aber sicherlich ist das Problem da, dass die Spieler unter sich auf hohem Niveau messen und dass aber der Schritt auf die Tour nach wie vor für viele zu weit ist, mit zu viel Opfern verbunden ist, die man bringen muss, mit keinem Anreiz, dass dann vielleicht auch mal Turniere bei sich auf dem Kontinent stattfinden, mit denen man dann auch was für die Rangliste tun kann. Ja, das
Ich glaube, da hat Dave
gibt
Allen
dann
eine große
schöne.
Aufgabe vor sich, noch weiterhin. Der frühere Medienchef, der da so ein bisschen die internationale Entwicklung im Blick haben soll. Das ist gar nicht so einfach, das alles einzubinden. Wir haben ja auch hier und da mal Kritik so an, ja, keine Spieler nehmen am World Masters teil. Die Leute werden dann nur einmal zum Grand Slam, zur WM gekarrt. Das ist noch nicht aus einem Guss. Da muss jeder quasi auf seinem Kontinent aktuell gucken, wo er selber es herkriegt. Ist ja also auch vielleicht nicht Aufgabe der PDC, also alles gut, aber das zusammen zu
Du musst,
noten,
es sind zwei
schwierig.
Säulen. Also, das finde ich dann auch immer interessant, wenn sich Profis über Reisen und was weiß ich was beschweren, dann musst du halt einfach auch mal gucken, wie das in anderen Sportarten ist, wo du einfach permanent und ständig unterwegs bist. Wenn du Leistungssportler sein möchtest, dann ist das so. Egal von wo du kommst, musst du dich darauf einstellen, auf viele Dinge zu verzichten.
Und da geht
Und
es
die
nicht darum,
andere
ob man mal
Seite,
nach England oder nach Deutschland fliegen muss, ne?
ja, genau. Und auf der anderen Seite muss aber auch noch mehr für die Globalisierung getan werden. Da geht es nicht nur um TV-Deals, die entsprechend Geld bringen, sondern natürlich sollte das Ziel sein, dass man irgendwann mal eine Tour hat, die auf der ganzen Welt stattfindet. Aber die Bemühungen sind bislang überschaubar, weil man ja, weil man dann vielleicht halt auch gucken muss, wie mache ich das denn dann, wenn auch meine Spieler aus Europa damit rübergehen und entsprechend hohe Reisekosten haben und so weiter. Andererseits schüttet man ja mittlerweile auch entsprechende Preisgelder aus. Also es ist, einerseits sind es die Spieler, wo ich sage, ja, da muss dann halt jemand dabei sein, der sagt, klar, mache ich, sehen wir in anderen Sportarten auch. Und auf der anderen Seite darf es nicht nur an Turnieren hängen, die für die Weltrangliste zählen, die allesamt in Europa stattfinden. Also da haben wir halt auch noch viel zu viele Spieler aus Großbritannien dabei und der Einfluss aus diesem Bereich ist dann vielleicht halt auch einfach zu groß.
Ja, spannend, jetzt
Wenn
sind wir
man
ganz.
sich dann schon, wenn man sich dann schon darüber beschwert, wie regelmäßig man na nach England reisen muss, auch aus Deutschland, aus der Niederlande, was sollen denn Spieler aus anderen Kontinenten sagen?
Jetzt sind wir ganz unfreiwillig aus den ein paar enttäuschenden Nordamerikanern in diese Richtung abgedriftet. Aber ja, das wird ein spannendes Thema für die nächsten Jahre auch sein. Die WM-Plätze haben sich ja jetzt für dieses Jahr auch nicht verändert und es ist auch schwierig zu sagen, auch dem der Affiliate Tour geben wir noch einen Platz mehr, weil da in der Breite auch noch viel, viel vor uns liegt auf allem, was nicht Europa und vielleicht mit Abstrichen auch Asien so los ist. Ja, aber wir hatten jetzt den TV-Deal auch schon drin. Auch, ja, hast schon richtig beschrieben, absolut massives Ding möglicherweise, weil eben große Turniere auch dort laufen. Meinetwegen zum Beispiel, da sitzt man dann halt in der Sportsbar, da läuft halt ESPN und dann läuft halt beiläufig auch mal so ein Darts-Turnier, was vielleicht jetzt im US-amerikanischen Bereich bislang nicht der Fall war, wo viele Leute einfach maximal noch mit irgendeinem E-Dart-Automaten eine Berührung hatten. Da bin ich dann schon ein bisschen, ja, frohen Mutes, dass da auch mehr Interesse in der Breite geweckt wird. Und du hattest eben noch so als letzten Punkt, dann sind wir hier auch fertig, die Zuschauerzahl im Theater im Madison Square Garden genannt. Hatte das jetzt auch irgendwie gestern noch vernommen, dass das ja auch in der Entwicklung scheinbar der Madison Square Garden nochmal irgendwie umstrukturiert wird und dieses Theater womöglich dann von der großen Halle geschluckt wird. Und dann natürlich die Frage ist, bleibt man denn aber in dieser Halle, wenn man jetzt schon gesehen hat, 5000 Leute kriegen wir und auch ohne, dass man den ganzen Madison Square Garden voll kriegt und je nachdem, wie viel das auch kostet, den dann in seiner ganzen Größe zu mieten. Aber das ist natürlich schon auch eine Entwicklung, wo man ja mit Sicherheit ein Auge drauf hat und guckt, dass man da vielleicht noch mal eins größer geht. Also das war schon, merkt man schon, dass da auch eine Entwicklung von den Zuschauerzahlen in New York definitiv stattgefunden hat. Auch am Nachmittag fand ich für die North American Darts Championship, was dann ein super Übergang ist. Also da auch am Nachmittag gut besucht. Adam Cevada, absolut verdienter Sieger, geht zur WM. Man muss auch dann hier wiederum feststellen, Jim Long, ja, der hat dann halt irgendwie das Finale erreicht, auch durchaus Glück gehabt. Hat dann hier aber keine Chance gehabt mit 1 zu 6 verloren. Cevada gibt überhaupt nur 4 Legs ab. Und ja, mein, was soll man sagen? Er spielt in diesem Turnier 102, 90 und 90 im Average. Und das ist dann halt irgendwie komischerweise was ganz anderes als beim US Darts Masters. Also da gelingt das. Ja, aber weiß nicht, ob du dazu noch eine
Ja, also die.
Einlassung zu Adam Cevada hast.
Ja, es ist halt ein Name, den man mittlerweile kennt, den man auch schon gesehen hat, der uns mit der 102 auch gezeigt hat, was er spielen kann. Aber ja, wo halt irgendwie noch der Schritt fehlt, um es auch mal auf der großen Bühne schaffen zu können. Und es ist halt die Frage, ob da einmal im Jahr WM, einmal im Jahr Grand Slam spielen dazu reicht. Also, und habe ja jetzt bislang keinen aus diesem Gebiet, der auf der Tour war, vielleicht mit Abstrichen mal ein Jeff Smith, der
Matt
da
Campbell
sich
hätte
auch
ich
halten konnte.
zugetraut,
Ja, Matt
ja.
Campbell,
Auch
ja,
schwierig.
genau.
Aber
Aber
ja.
das sind halt Leute, die machen das mal 2, 3, 4 Jahre und dann war's das. Na, und wenn ich dann halt sehe, klar hat der Dartsport vielleicht auch den Nachteil, dass man ihn sehr lange spielen kann. Also Nachteile in dem Sinne, dass halt eine Profikarriere nicht unbedingt auf 15 Jahre begrenzt ist. Aber vielleicht, ja, sind so viele Turniere, dass ich ja auch an anderer Stelle, ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass ich glaube, dass das in nächster Zeit immer mehr dann auch so sein wird, dass du immer mehr Profikarrieren hast wie in anderen Sportarten auch, die dann nicht mehr 30 Jahre dauern. Aber da sind dann halt auch 3, 4 Jahre Commitment auf dieser Art und Weise auch ein bisschen zu wenig.
Tja, du ist das. Das waren, glaube ich, jetzt relativ umfassend sogar die Ereignisse vom nordamerikanischen Kontinent. Also Adam Cevada ist Ein weiterer WM-Teilnehmer, auch ja immer ulkig, dass ja mit David Cameron dann an dieser North American Darts Championship natürlich auch ein Spieler teilgenommen hat, der ja schon sicher für die WM qualifiziert ist. Und Humphries verteidigt seinen Titel beim US Darts Masters. Dann wechseln wir in unserer großen Folge der Kontinente wieder zurück nach Europa. Halten uns da, glaube ich, jetzt auch hauptsächlich auf, denn wir gehen zur PDC Europe Next Gen, die Halt gemacht hat in Ried im Innkreis in Österreich mit den Turnieren 7 und 8. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, es sind bei weitem auch noch nicht die Zahlen, die jetzt bei Turnieren in Deutschland erreicht werden, aber man muss auch sagen, deutlich mehr als sonst in Österreich. 176 Teilnehmer jetzt zum Beispiel am Sonntag, das war schon eine deutliche Steigerung zu dem, was man auch in der Vergangenheit mal in Österreich gesehen hat. Aber man muss auch kurz zum Eingang hier festhalten, du warst nämlich auch in Österreich, aber halt beim Austrian Masters. Und da ist ja dann wieder die Frage, schade, dass das halt wieder parallel gelaufen ist und sich somit Spieler auch sicherlich schweren Herzens entscheiden mussten.
Ja, das ist schon richtig. Ich meine, der Spielplan, der Turnierplan der Österreicher ist dann schon auch einer, der relativ zeitig dann auch kommt. Also ich kenne jetzt auch schon den Termin fürs Austrian Masters halt im nächsten Jahr. Es gibt halt nach wie vor keinerlei Abstimmung zwischen verschiedenen Organisationen. Und bei der PDC Europe könnte man möglicherweise auch den Eindruck gewinnen, dass sie das gar nicht wollen, dass sie möglicherweise diesen Konflikt sogar herstellen wollen, um eben zu sagen, wir sind der Platzhirsch, so nach dem Motto. Hat an diesem Wochenende sicherlich nicht allumfänglich funktioniert. Gab einerseits, glaube ich, einige Spieler, die das Austrian Masters vorgezogen haben. Andererseits gab es aber auch Spieler, die gar nichts gespielt haben. Franco Giuliani ist aber halt auch umgezogen an diesem Wochenende. Aber von dem gibt es halt nach wie vor kein wirkliches Commitment in Richtung PDC. Einfach auch, weil du, glaube ich, als Spieler in Österreich genug Möglichkeiten hast und die viele lokale Spieler auch gut mitgenommen werden, mit nationalen Turnieren, aber auch mit WDF-Weltranglistenturnieren, von denen es ja in Deutschland aktuell eigentlich bis auf die Jugend nicht wirklich was gibt. Und all das kommt hier zur Geltung. Also es hat ein paar Österreicher gegeben. Aber dass da jetzt wirklich einer gewesen wäre, der regelmäßig, also den man jetzt beim ÖDV oft sieht, Patrick Tringler ja auch zuletzt eigentlich gar nicht mehr dort in Erscheinung getreten, das hat man da jetzt nicht gesehen. Also das, ich glaube, die Zahlen, das ist gut, das ist auf jeden Fall eine Steigerung. Aber da waren auch einige Deutsche mehr, die diesen Schritt über die Grenze gemacht haben. Und jemand anders wie Paul Krone, der konnte es sich halt auch leisten, nicht zu spielen.
Ja, aber da hat man, glaube ich, dann auch gemerkt, die Nähe dann zur deutschen Grenze. Ich glaube, das, ich kann mich nicht mal mehr an den Ort gerade erinnern, man sich gefragt hat, warum jetzt ausgerechnet dort in Österreich? Also da hat sich das schon.
Rust.
Bitte? Ja, genau,
Rust.
Rust. Nicht am Europapark, sondern
Da
auch nicht
unten
so
an
einfach
der
Richtung
österreichisch-ungarischen Grenze
ungarische
muss
Grenze,
das
ne?
doch
Ja.
sehr.
Und das war dann für die Deutschen halt zu weit. Andererseits, es ist eine Serie für alle fünf Länder, in denen deutschsprachige Menschen auch hauptsächlich wohnen. Von daher, ja, ist das auch wichtig, dass dort ein Turnier ist, was auch die Österreicher gut erreichen können. Und deswegen umso passender vielleicht, dass es auch ein Österreicher am ersten Tag zum Sieger geschafft hat. Und das muss man ja wirklich sagen, einer, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hat. Der Modus war FA Cup und damit natürlich freie Auslosung. Immer Überraschungspotenzial. Und das hat dann Patrick Reisenegger zum Sieg gespült. Den hatte ich, wie gesagt, überhaupt nicht auf dem Zettel. Aber wenn man sich jetzt den Weg insgesamt anguckt, zumindest namentlich, war das jetzt für den FA Cup auch kein ganz leichter Weg.
Ja, hat unter anderem Liam Mandel Lawrence geschlagen, hat Jared Becker geschlagen. Das Finale gegen René Adams, gegen Micah Donnevere hat er gewonnen. Das, klar, war schon so, dass er nicht die einfachste Auslosung gehabt hat. Ab dem Viertelfinale 81, 86 und 80 gespielt, ist dann aber jetzt leistungstechnisch auch nicht so, dass das das allerhöchste Regal ist, aber es sind definitiv Werte, mit denen man auch mal bei der Next Gen weit kommen und auch mal einen Titel holen kann. Also und ist jetzt ein Name, wenn ich den auf einer Meldeliste sehe, dann denke ich schon auch, dass der weit kommen kann mal. Und jetzt hat er natürlich den Titel geholt und das führt dann aus meiner Sicht auch zu der schönen Erkenntnis, dass es, glaube ich, jetzt schon so aussieht, dass die Super League ein bisschen internationaler wird. Also, nachdem wir beim letzten Mal gar keinen Spieler außerhalb Deutschlands dabei hatten, wenn mich nicht alles täuscht.
Ich überlege gerade,
Wären es
Patrick
ak
Tringler hat es ja enttäuschend und nicht geschafft letztes Jahr.
Genau, und aktuell wären es ja zwei Österreicher, weil Tringler auch schon sehr safe ist. Kreisenegger sieht es gut aus und aktuell wäre halt auch Marcel Wallpen qualifiziert, also zwei Österreicher und ein Schweizer. Und ich habe da ja eh nicht so die deutsche Brille auf, sondern finde das eigentlich schön, wenn da entsprechend auch aus anderen Ländern Leute in der Super League mit dabei sind. Und ja, er hat das Maximum rausgeholt. Patrick Reisenegger gegen René Adams, der sicherlich im Turnierverlauf durchaus überzeugen konnte. Unter anderem Marcel Haus hat da geschlagen, Daniel Klose im Finale, im Halbfinale bezwungen. Und dann kommt aber das Finale, wo er sich in den letzten Legs mal zwischendurch 24 Darts am Stück, also 6, 7, 8, 8 Aufnahmen am Stück ohne großes Triple geleistet hat. Und das hat halt dann Patrick genutzt, darf dann auch das entscheidende Leg mit dem ersten Matchstart in 17 Darts gewinnen. Aber sicherlich auch zu sehen, dass René mit dem zweiten Finale in diesem Jahr dann auch wieder jemand ist, den man auf dem Zettel haben muss, der von einem großen Ziel spricht, was er sich gesetzt hat. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob er die Super League oder ob er tatsächlich die WM-Teilnahme, die zweite, meint. Es wäre ja dann lustigerweise, glaube ich, auch, nee, es ist nicht nach 10 Jahren,
Elf Jahre,
wäre es
ne?
nicht die
Ja.
zweite, es sind dann 11 Jahre, also es ist nicht ganz, aber scheint ja dann auch die Unterstützung seiner Familie dann zu haben, was ich so gelesen habe, und steht aktuell ja ähnlich gut da, wie dann die genannten Tringler und Reisenegger, dass man schon davon sprechen kann, dass man, ich meine, es ist Halbzeit, ja, der Next Gen, aber dass man ihm da auch sehr gute Chancen jetzt einräumen kann.
Ja, das glaube ich schon die Sachen skizziert, die ich auch auf dem Zettel stehen hatte. Denke auch gegen Daniel Klose im Halbfinale. Das war so ein bisschen das Meisterstück dann für die Finalteilnahme. Also Klose war da auch sehr stark unterwegs, ist da
Hat
in 14,
95, ja.
14, 12 Darts weggezogen. Aber Adams hat das Ding eben noch zum 5 zu 4 drehen können. Konnte von dem Turnier leider nicht sehen, aber werden auch ein oder zwei Matchstarts gegen sich gewesen sein, die er da überstehen kann. Ja, und bei Reisenegger auch, hatte ich mir notiert, gegen Liam Mendel Lawrence, da reicht halt ein 24 Data im Decider. Das war dann schon, ja, durchaus, dass dann auch ein Mendel Lawrence, aber auch ein Donnevere jeweils so
Dann haben wir
in einem
nur
sehr schwachen
72
Spiel
gespielt. Ja,
erwischt wurden.
ja.
Ne? Andererseits aber auch zum Beispiel gegen Jared Becker eiskalt. Also der hat einen Matchstart auf Bull und dann kommt auch Reisenegger und macht es in 14 und 17 Darts. Also kann dann nochmal über sein bisheriges Niveau dann hinausgehen. Und das sind dann halt auch so Momente, die brauchst du dann. Und dann kannst du dich auch für die große Überraschung sorgen. Ja, stand im
Ja.
Februar schon einmal im Achtelfinale, auch da schon Lenny Schlüter, Moritz Bormann geschlagen, also auch durchaus, oder im März auch ein Spiel gegen Nico Kurz, was ich nochmal rausgesucht hatte, auch da an 12 Darts im Decider gespielt. Also Der hat schon so ein, zwei Momente gehabt und jetzt wirklich dann plötzlich diesen kompletten Run erlebt. Ansonsten hatten wir noch neben Daniel Klose einen Oliver Kessler im
Ja.
Halbfinale, gespielt wurde
War jetzt
vorher. Ja?
auch nicht so jemand, der mir ein großer Begriff ist. Also
Auch nicht, ja. Das.
Viertelfinale für Donnewer, für Merlin Nikolaus, sicherlich auch ein neuer Name in dem Bereich eher, aber der ja auch regelmäßig spielt. Pascal Virotzius, der mir aufgefallen war in der DDV-Bundesliga, weil er Mensur geschlagen hat. Das war dann, glaube ich, die einzige Niederlage für Mensur in dieser Bundesliga-Saison. Und dann hatten wir noch Daniel Neubauer, der mir auch nicht so richtig was sagt unter den letzten 8. Und natürlich, wenn dann eher unbekanntere Namen weit kommen, dann haben wir natürlich auch frühe Opfer. Das waren dann zum Beispiel ein Horvat, ein Liam Mendel-Lawrence und ein Marcel Walpen unter den letzten 64. Letzte 32 dann Michael Klönhammer, Florian Preis, Kevin Troppmann unter anderem gescheitert. Also ein paar Dinge lassen sich da, finde ich, gerade schon ablesen. Also die Leichtigkeit bei Florian Preis scheint gerade weg zu sein. Kein gutes Wochenende insgesamt gehabt. Auch für einen Dragutin Horvat läuft es gerade nicht wie Brezelbacken, könnte man sagen. Und aufgefallen war mir das auch noch bei ein, zwei anderen Spielern, dass man da gerade nicht von einer sonderlich guten Form sprechen kann. Ich meine, auch ein Roby John hat ja das ganze Wochenende, auch wenn er am Samstag eigentlich gut gespielt hat, also besser als zuletzt, und dann aber halt mit Anfang Mitte 80 doch wieder rausgegangen ist.
Den Bereich hatte ich mir auch noch. Da kommen dann halt so Spiele. Erste K.O.-Runde, René Adams gegen Marcel Hausotter. Das ist dann halt Pech für die beiden oder für einen von beiden in dem Fall, dass sowas dann rauskommt. Aber ja, das waren, glaube ich, nochmal gute Schlaglichter. Persönlich so zum Abschluss des Next-Gen-Events 7. Mir ist der Modus FA Cup ein bisschen zu häufig. Also 16 Turniere insgesamt und 7 Stück davon finden im FA Cup-Modus statt. Ich finde den Modus an sich cool. Es ist halt immer Spannung, es ist neue Auslosung. Es gibt diesen Charakter wieder, du musst jeden schlagen, um den Titel zu gewinnen, und deswegen gibt es auch beim FA Cup keine unverdienten Sieger, sondern du hast jeden geschlagen, den du schlagen musstest. Aber man merkt dann halt schon, und das ist dann das Problem, gerade wenn das Preisgeld so kopflastig ist, wie es jetzt auch in der
Ja.
Next Gen ist. Ich habe gerade gesehen, ne, Viertelfinalverlierer, die kriegen 250 Euro und der Sieger 1500. Da passt dann für mich das Verhältnis nicht, dass man gefühlt vorher 10 Spiele gespielt hat und dann geht es ja wirklich am Ende des Tages noch drum, wer in den letzten zwei Spielen dann noch Körner hat, den Dart überhaupt noch gerade werfen kann. Und das entscheidet dann meistens über Wohl und Weh, ob du knapp raus bist aus der Super League Quali oder plötzlich mittendrin, wie jetzt eben ein Patrick Reisenegger. Dem will ich hier auf keinen Fall irgendwas wegnehmen. Absolut verdient gewonnen. Der kann jetzt aber fast schon planen, also. Der wird sicherlich noch das ein oder andere K.O.-Spiel gewinnen müssen, aber wenn man jetzt mal so den Platz 16, Luca Wolf, mit 900 Euro in der Rangliste verdoppelt, dann landet man bei 1800 Euro, die es am Ende sein müssten. Ich würde sagen, so im Vergleich zum letzten Jahr und mit der Preisgelderhöhung, über 2000 müssten es wahrscheinlich schon eher sein, ganz am Ende. Aber Reisenegger steht jetzt halt schon bei 1900 Euro, die er da hat, und das ist für die Internationalisierung dann schön. Andererseits willst du ja auch nicht mit einer ja, schönen FA Cup-Auslosung dann plötzlich drei, vier Leute wieder in der Super League haben, die vielleicht nicht vollends konkurrenzfähig sind. Und dann hast du eben das Problem, dass da die Gruppen, ja, auch, dann darf man sich freuen, wenn man vielleicht ein, zwei solcher Namen im Topf hat.
Ich glaube, man müsste halt ein bisschen anders sortieren. Man müsste halt gucken, dass man die Unterkategorien hat und diese auch so ein bisschen nach einer gewissen Wertigkeit sortiert, dass man einen FA Cup hat, ja, dass man Double In, Double Out hat, sehe ich auch, ja. Dann hast du Master Out, dann hast du 170. Das sind alles die Dinge, 170 reden wir gleich noch drüber. Aber aus meiner Sicht wäre eine Sortierung, dass du sagst, wir spielen 6 Turniere ganz normal, wir spielen 4 mit FA Cup, wir spielen 3 mit Double In, Double Out, wir spielen 2 mit meinetwegen Master Out und 1 mit 170. Das wäre für mich eine deutlich sinnvollere Sortierung. Aus meiner Sicht könnte es auch eine Geschichte sein, wenn wir schon über Modi reden, auch mal ein Turnier zu haben, wo man ab dem K.O.-System in Sätzen, also im Set-Modus spielt. Das wäre für mich nochmal die deutlich sinnvollere Variante als manch anderes Experiment. Aber ich geb dir prinzipiell recht. Ich glaube, letztes Jahr die ungewöhnlichste Geschichte war dann halt ein Kevin Kuhn, der sich in diesem Master-Out-Ding einmal hervorgetan hat. Und dieser eine Sieg hat ihn ordentlich gekickt, ordentlich gepusht und hat eigentlich dann sonst in der Saison nicht mehr ganz so viel hinbekommen und war auch in der Super League dann kein Faktor.
Und das ist dann auch der zweite Kritikpunkt, glaube ich. Das hatte Jared Becker auch mal im Podcast hier formuliert, dass du ja auch ganz viele Modi spielst, ohne es dann am Ende zu brauchen. Also wenn am Ende die Ente kackt, dann ist Super League und dann ist halt wieder ein normales 501-Spiel. Ich weiß aber auch gefühlt, wenn du etwas testen willst, dann ist diese Serie auch die richtige dafür. Und wenn halt bei der WM Nummer 501 normal gespielt wird, dann ist das, glaube ich, ein Konflikt, den man irgendwie schlucken muss. Aber ja. Wollte das auf jeden Fall kurz
Ja.
mit der FA Cup-Thematik erwähnt haben. Dann haben wir jetzt aber einen super Übergang für den erwähnten 170er-Modus. Also, ja, Weltpremiere, hätte ich fast gesagt. Zumindest hat die PDC Europe es auch so beschrieben, dass es ein erstmals auf professioneller Ebene ein solches Turnier gibt. Ist halt sehr verrückt. 170 bedeutet natürlich, bei eigenem Anwurf besteht die Möglichkeit, mit einem 170er Checkout direkt fertig zu sein. Der Gegner bekommt nicht mal mehr einen Dart, um überhaupt irgendwas auszurichten. Ja, weiß nicht, wie viel du jetzt davon sehen, verfolgen konntest, aber allgemein so vielleicht von dir ein Eindruck zum Modus. Hat dir das gefallen?
Also prinzipiell ist es natürlich es ist schon lustig irgendwie und ich habe dann auch auf die Ergebnisse geguckt und habe, also prinzipiell war es auch richtig, da den Modus, was die gespielten Legs betrifft, auch anzupassen. Also definitiv
Das war auch
richtiges Händchen
zeitlich,
da,
hat man auch gut
ja.
gemerkt. Das war dann irgendwann, ich weiß nicht, die News hatte ich irgendwie gegen 19 Uhr, war die dem Ende sich zuneigend. Das hat schon gut gepasst.
Also, wir haben natürlich Geschichten gehabt, ne, dass über 60 Mal diese 170 auch gefallen ist. Das ist 51, glaube ich, ja, 51 verschiedene Spieler sind es, die es dann schaffen. Aber lustigerweise fällt das kein einziges Mal im Livestream.
Grüße an Kevin Schult und Leon Krampe, die weinen noch Tränen.
Ja, wahrscheinlich. Der Blick auf den Average ist natürlich ein anderer, weil ja, ein Schnitt über 80 ist halt deutlich mehr wert, weil das bedeutet, dass du in der Regel dann halt in 6 Darts oder sogar weniger fertig bist, was glaube ich schon ziemlich gut ist. Und ja, es gab natürlich ein paar spektakuläre Geschichten, wie ein Marcel Walpen, der 8-3 vorne ist und es dann nicht zu Ende gespielt bekommt und das Spiel mit, was war das, Marcel Hausotter und Pascal Virutius oder wer war das, wo sie dann zusammen 3-4 Mal in diesem Spiel alleine die 170 gecheckt haben. Also es war schon auf jeden Fall interessant, das zu verfolgen. Es ist halt die Frage, ob am Ende so ein Modus, wo ja irgendwie einfach auch allein die Tatsache, dass theoretisch ein Leck entstehen kann, wo der Gegner keinen einzigen Dart wirft, ob das dann am Ende mitentscheiden kann, darf und soll, wer in die Super League kommt und wer zur WM geht. Also, in Anführungsstrichen, zum Glück hat ja dann hier jetzt mit Daniel Klose jemand gewonnen, der bei dem es eh wurscht ist, möchte ich fast sagen.
Ist wahrscheinlich auch die einzige Schwierigkeit, die ich mit dem Modus habe, dass man halt sagt, okay, sportlich ist es fair, dass man ein Leg spielt, in dem möglicherweise ein Spieler gar keine Chance hat. Also es muss ja wenigstens irgendwie eine Art der Beeinflussung geben mit dem, was man selbst spielt. Und wenn der Gegner halt checkt, dann checkt er und man steht doof da. Das
Stell dir vor,
sehe
wir
ich
haben einen
definitiv auch.
Decider, was wir ja auch
Ja.
das ein oder andere Mal hatten. Und das Bull am Anfang entscheidet, wer Anwurf hat. Und du kannst nichts tun für die ersten 3 Darts.
Aber so rein zum Verfolgen, ich fand es auch mega spannend. finde es auch in Ordnung, dass man hier so ein Turnier hat. Ich glaube, manche sind da bei so einem verrückten Modus ein bisschen mehr auf Kriegsfuß. Das sehe ich jetzt gar nicht so kritisch. Vor allem, wenn es jetzt, wie gesagt, FA Cup gibt es 7 Mal, wenn man jetzt den 170er-Modus hier mal reinwirft mit einem Turnier, um, ja, glaube ich, auch diesen Dauerdruck beim Checken ein bisschen mal zu spüren, dann finde ich das auch interessant. Ich fand es nur spannend vom Verfolgen her, auch schwierig. Du hast ja auch gar nicht die Möglichkeit, und da merkt man, wie gut der Modus 501 eigentlich so ins Fernsehen, ins Übertragen passt. Du hast ja bei 170 keine Pause. Also du
Ja.
musst ja jedes Mal überlegen, könnte jetzt die 170 fallen, bist da quasi gefesselt und dann ist das Leck nach 9 Darts vorbei und dann geht es wieder damit los. Und da merkt man schon, dass 501 ja natürlich diese Pausen bietet. Da werden mal 200, 300er geworfen. Ist natürlich auch verlockend für die Spieler, dass man das als Pause wertet und sich immer nur auf Doppeldruck macht. Das hat natürlich jetzt mal hier dieses Turnier gezeigt, dass man eigentlich die ganze Zeit ja nur versucht, die Felder zu treffen, die man halt anvisiert, egal ob es Triple oder Doppel sind. Aber deswegen glaube ich, kein Modus, der sich langfristig durchsetzen wird, weil der für die Übertragung nicht besonders geeignet, weil es schwierig ist, irgendwie Momente zu haben. Du kannst ja nicht einfach 3, 4 Lecks durchlaufen lassen, und da checkt halt irgendwie jemand 4 Lecks in Serie. Ja, da fehlt so ein bisschen die Geschichte, die entsteht. Dafür ist dann wahrscheinlich auch, ich glaube selbst, ich weiß gar nicht, ja, es ging mit 8 Lecks in der ersten K.O.-Runde los. Selbst das ist dann ja echt schnell und zackig vorbei. Aber das zu dem Modus, ja, wirklich verrückt, wild, würde ich sagen. Und du hast es gesagt,
Trotzdem hat,
am Ende gewinnt
ja.
trotzdem der auch wahrscheinlich der beste Mann der Next Gen aktuell ist und dominiert ja wirklich Daniel Klose.
Aber das
Verpasst
lag ja
dort.
dann auch daran, dass das an Jamie Van de Weert im Endspiel es schafft, in 11 Lecks trotzdem, trotz dieses Modus, was war da, 24 Darts auf Doppel zu kriegen,
Irgendwer
keinen
hat es im Forum
einzigen
geschrieben.
reinzumachen. Ja, keinen einzigen. Also klar, Daniel Klose absolut gut gemacht. Hat, Moment, das 11 zu 0 da im Finale, ja, gibt ab den letzten 32 insgesamt nur 12 Lecks ab. Also in diesen 5 Spielen im Schnitt weniger als 3 Lecks abgegeben. Hat im Achtelfinale einen 82er Average gehabt. Das ist diese Geschichte mit alles über 80, ist definitiv erwähnenswert. Schlägt unter anderem auch wieder Marcel Hausotter, hat jetzt zweimal nacheinander gegen den späteren Sieger verloren. Hat Patrick Dringler geschlagen, hat Tim Scholz geschlagen. Und ja, Van de Weer hat ab dem Achtelfinale dreimal über 80 gespielt. Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale. Das ist schon auch extrem beeindruckend. Und er war der Spieler, der gegen Marcel Walpen das 3 zu 8 aufgeholt hat. Ja. Hat dann auch noch Matchstarts überstanden gegen Walpen, hat außerdem Donnewehr und Carsten Hoffmann geschlagen. Halbfinale dann für Tim Scholz und für Carsten Hoffmann. Viertelfinale, Mika Donnewehr. Kevin Troppmann, Kimi Seemann und Marcel Hausotter. Also tatsächlich gar nicht so die spektakulären Geschichten. Also gar nicht die ganz große Überraschung. Rainer Sturm, der beste Österreicher im Achtelfinale und der beste Schweizer, dann in dem Fall Marcel Walpen, der diesmal auch unter den letzten 16 ist, der aber, glaube ich, sich mehr über die Niederlage gegen Jamie Van de Weert ärgern wird, denke ich. Wieder Florian Preis, der diesmal noch nicht mal über die letzten 64 hinauskommt. Liam Mendel-Lawrence und Roby auch die letzten 64. Patrick Reisenegger diesmal letzte 128 raus. Und auch Michael Klönhammer durfte ja sich unter den letzten 128 schon verabschieden.
Ich würde auf jeden Fall bei Van de Weert nochmal einhaken, weil du hast es ja schon gesagt, diese 3 Spiele ab dem Achtelfinale war eigentlich das beste Niveau von allen, die da noch im Turnier unterwegs waren. Jetzt aber auch schon das dritte Finale in diesem Jahr gespielt. Man muss sagen, die 3 Ergebnisse im Finale, The Red Bit hat es mir auf X nochmal hochgespült. 1 zu 6, 1 zu 6, 0 zu 11. Also leider eine Bilanz von 2 zu 23. Er darf sich aber trösten. Seine bisherigen Finalgegner hießen ausschließlich Daniel Klose und Paul Krone. Und
Ja.
das sind ja auch Spieler, die vom Format her ehrlicherweise Tourcard-Niveau haben. Dann darf er sich also da trösten, dass er zumindest an der Stelle bislang Best of the Rest ist und mit drei Finals ja trotzdem auch ein Selbstvertrauen jetzt über die Saison schon tankt. Super League ja sowieso schon sicher, dass man den durchaus auf der Rechnung haben muss. Und
Ja.
da lohnt sich dann auch noch kurz der Blick eben auf die Rangliste, weil es jetzt Halbzeit, ja, diese Hochrechnung so ein bisschen Richtung 2000 Pfund, die wird es wohl brauchen, hatten wir schon. Tringler und Reisenegger, die beiden Österreicher, aktuell in der Top 10. Vorneweg geht halt jetzt Daniel Klose, der den abwesenden Paul Krone überholt hat. Van de Vaart, Preis, die sind schon alle relativ sicher und dahinter wird es dann ja, eben spannender, wie viele Österreicher, wie viele Schweizer es wohl noch schaffen werden. Und dann werden wir das hier auch verfolgen. Geht ja auch nächste Woche dann an gleicher Stelle in Österreich weiter. Ich glaube, dann haben wir hier auch einen guten Haken hinter die Next Gen bekommen. Und weil wir in Österreich sind, bleiben wir auch dort. Kommen jetzt zu unserem Blog Dart aus aller Welt. Und da kannst du, Kevin, sicherlich etwas berichten, weil es eben auch in Österreich war. Austrian Masters. Mussten mir aber direkt bei den Namen weiterhelfen. Martin Kieseler und Sandra Hartmann als Champions. Mir ehrlicherweise ohne die großen Verbindungen nach Österreich jetzt nicht so der riesige Begriff, aber sind die Champions da an diesem Wochenende gewesen.
Ja, genau. Also ganz prinzipiell, es war ein Turnier, das in der Gemeinde Hallein stattgefunden hat. Das ist, wenn man in Salzburg in den Zug steigt, so je nach Zugverbindung sind das so 20 Minuten von Bahnhof zu Bahnhof und dann läufst du nochmal, keine Ahnung, 10, 15 Minuten. War dann auch ganz lustig, weil mir auf Instagram auch Leute geschrieben haben, die aus Münster in der Region im Urlaub waren, gesehen haben, dass da das Austrian Masters stattfindet und kurzerhand einfach vorbeigekommen sind und wohl auch Hörer unseres Podcasts sind. Also ich habe gerade das Handy nicht da, kann gerade nicht gucken, wie der Herr heißt, der mir auf Instagram geschrieben hat. Reiche ich vielleicht nach, aber liebe Grüße und schön, dass ihr da wart, auch wenn wir nicht sprechen konnten. War für mich als Kommentator ein bisschen lustig, weil die Wege ein bisschen länger waren als bei der Austrian Championship in Wien. Also da ging es aus dem Räumchen raus und dann war es so in 10 Metern auf der Bühne. Diesmal musste ich in den Fahrstuhl steigen, um nach oben zu fahren. Und manchmal hat halt einen Moment gedauert, bis der Fahrstuhl kam. Und dann hat halt auch das Siegerinterview 1, 2 Minuten länger gedauert. Samstag fanden nur Floorspiele statt. Sonntag alle Finals in allen Kategorien, U14, U18, U23, U55, Paradart Standing, Inclusio, Damen, Herren, Doppel, Einzel. Ja, sicherlich waren die Temperaturen ein Thema, bestimmt auch bei der Next Gen, aber hier eben auch einfach, ne, über 30 Grad, die es dann da hatte. Das hat allen viel abverlangt und das gab definitiv Überraschungen, die da stattgefunden haben. Also ein Christian Gödel, der die österreichische Staatsmeisterschaft gewonnen hat, der ist dann im Halbfinale am 20-jährigen Patrick Neumeister gescheitert. Ein sicherlich talentierter Spieler, der an diesem Tag regelmäßig an die 80 gespielt hat. Und bei Gödel lief dann nicht ganz so viel zusammen und dann hat er halt mit 2 zu 5 die Partie verloren und konnte sich da nicht durchsetzen. Und ansonsten ist jetzt das Finale für Martin Kieseler aus meiner Sicht gar keine so große Überraschung. Der spielt ÖDV Bundesliga für das Burgenland, ist ein Spieler, der aber bislang wenig andere Turniere gespielt hat, aber dort auch mit einem Saison-Average von Ende 70 aufgefallen ist und immer wieder auch wirklich gute Spiele gemacht hat und ja, dann auch ein sehr überzeugendes Halbfinale mit, glaube ich, 87 gespielt hat gegen Michael Pausch. Den Steirer, den manche vielleicht von European Tour Qualifiern kennen. Und das war ein Finale auf Messers Schneide, also wo man beiden angemerkt hat, dass da die Hitze, weil alles war auf dem Floor am Samstag und am Sonntag war man auf der Bühne, hat man auf der Bühne gespielt mit Walk-On, mit Callern. Roman Löffel aus der Schweiz war da, John Fowler war da. Also hat da wieder einen sehr professionellen Rahmen geboten, aber die hohen Temperaturen waren halt da. Und das hast du den ganzen Tag gemerkt, weil wenn man dann auch gesehen hat, auch bei der, weiß ich nicht, bei den Jugendlichen, da gab es halt auch Spieler, die dann halt einfach 10, 15 Punkte unter dem waren, was sie am Tag davor trotz auch hohen Temperaturen auf dem Floor gespielt haben. Also die Bühne und die dort nochmal höheren Temperaturen waren oft angesprochen, oft ein Thema, aber es war natürlich für alle gleich. Und dann war das halt ein echt spannendes Endspiel, was nicht immer hochklassig war, was aber von seiner Spannung gelebt hat, sich hochgeschaukelt hat, in den Decider gegangen ist bei 5-5. Dann wirft Patrick Neumeister die erste 180 des Finals aus dem Nichts, stellt sich 61 Rest. Martin kontert mit einer 140 für 40 Rest. Dann bekommt der junge Kärntner zwei Matchstarts, Patrick Neumeister, die er nicht nutzen kann. Und Martin Kieseler ist da, trifft Tops, holt sich den Titel. Bei dem würde man sich auch wünschen, dass er ein paar Jahre jünger ist. Er ist 47, will jetzt auch gucken, ist auch schon Nationalspieler in Österreich. Also hat sich definitiv in den letzten ein, zwei Jahren ordentlich entwickelt und wird. Ist, glaube ich, nicht weit davon entfernt, dann auch international jetzt demnächst dann mal einen Europe Cup zu spielen, auf den Färöerinseln demnächst zum Beispiel und auch andere internationale Weltrangliste-Turniere. Also der kann schon spielen. Und bei den Damen, ja, da ging es auch drunter und drüber, muss ich sagen. Also die Favoritinnen immer wieder unterlegen gewesen. Und ja, eine Sandra Hartmann, das ist eine starke Spielerin, die auch Bundesliga für Vorarlberg spielt und definitiv auch gut spielen kann. Sieht man auch daran, dass auch sie Teil des Bundeskaders ist in Österreich. Und dann hat man halt noch mit Ina Kollatz eine Spielerin, die tatsächlich ein Heimspiel hatte, die aus Salzburg kommt, die aber auch aus dem E-Dart kommt. Und das hast du dann halt auch in ein paar Momenten gemerkt. Also spielt dann 128 über die Triple 20 mit der Gegnerin auf Finish, stellt sich dann die Doppel 13 teilweise und kriegt es dann halt nicht zu. Also aus meiner Sicht dann schon auch Dinge, die man dann anders spielen müsste und wo sich dann auch Sandra Hartmann klar behaupten konnte und sich da mit 5 zu 2 durchgesetzt hat, zeigt halt dann doch auch, dass es bei den Damen vielleicht dann auch ein bisschen enger zugeht und wenn dann mal zwei, drei der besseren Spielerinnen patzt, dass dann sich schon auch eine Tür auftut. Klar, bei den Herren muss man auch sagen, Franco Giuliani, der hat gefehlt. Sicherlich wäre er sonst Favorit dann auch gewesen. Zwei, drei andere Spieler waren auch nicht dabei, entweder weil sie zeitgleich in Rumänien die WDF-Turniere gespielt haben oder weil sie vielleicht einfach auch mal eine Pause haben wollten. Sicherlich gibt es auch Spieler, die nicht so unbedingt darauf stehen, dass auch das Austrian Masters ein 0,0 Turnier war. Also
Wäre noch die nächste Frage gewesen, ja.
es gab über 300 Alkoholtests, die im Laufe des Wochenendes durchgeführt wurden. Am Sonntag musste jeder der Finalisten, sowohl Sieger als auch Verlierer, zum Alkotest direkt nach der Siegerehrung. Das ist allerdings bei denjenigen, die vor Ort waren, zu, ich glaube, 99% sehr positiv rückgemeldet worden. Und was auch zu erwähnen ist, zum allerersten Mal bei einem Turnier des österreichischen Dartsverbandes ist die nationale Dopingagentur da gewesen. Und hat dann auch mit den Herren und Damen aus dem Einzel, also die Finalistinnen und Finalisten, die mussten dann neben dem Alkoholtest auch noch zur Dopingprobe. Also finde ich ein nächster Schritt in der Professionalisierung in Österreich, dass auch sowas dann passiert. Es war ein Finaltag, ein knackiger Finaltag mit eigentlich 15 Entscheidungen, es sind nur 14 tatsächlich am Dartboard gefallen, weil die U18 ihr Finale nicht gespielt hat, was daran lag, dass Ben Untersteiner eine Handverletzung hatte, die über Nacht dann deutlich schlimmer und schmerzhafter geworden ist, ist dann ins Krankenhaus gegangen, um das checken zu lassen. An dieser Stelle gute Besserung, weil er eigentlich auch in anderthalb Wochen Österreich beim Europe Cup Youth vertreten soll. Und wir haben halt diesmal keinen stringenten Zeitplan gehabt. Das war ja dann bei den Austrian Championships auch so gemacht, damit, wenn Leute nur ein Match an einem Tag haben, nur ein Finale spielen, dass die sich halt auch nach einer Zeit richten können. Und hier haben wir halt auch keine ORF-Übertragung gehabt, anders als bei den Austrian Championships, weshalb wir einfach geguckt haben, Spiel, Siegerehrung, Siegerinterview, 5 Minuten Pause, nächstes Spiel. Was dann aber trotzdem dazu geführt hat, dass wir um kurz nach 9 Uhr morgens angefangen haben und gegen 17:30 Uhr dann fertig waren. Also das war schon, da hat man schon gemerkt, dass man was getan hat, wenn man da zum Beispiel das Turnier kommentiert hat, wie ich das zusammen mit dem Bundestrainer Markus Braun machen durfte. Und es war das erste Austrian Masters, es ist das einzige Platin-Turnier der Rangliste. Martin Kieseler ist dann jetzt auch von 0 auf 8 in der Rangliste gesprungen, weil das halt auch 3000 Punkte gibt. Das ist sicherlich aber auch ein Turnier, was gekommen ist, um zu bleiben. Klar, vielleicht ist der Termin nicht ideal Ende Juni aufgrund der Temperaturen. Es soll, glaube ich, nächstes Jahr erstmal dabei bleiben, beim selben Termin. War, glaube ich, ein gut organisiertes Turnier und gerade diese Geschichte, dass du dann am Sonntag nur Bühnenspiele hast, das ist schon ziemlich nice, finde ich. Und preisgeldmäßig konnte sich, glaube ich, auch niemand beschweren. Also Herren und Damen zusammen ging es, glaube ich, um 6.000 Euro. Also von daher haben die da, glaube ich, gut was setzen können, erstmal.
Ja, schöner Bericht. Ich laufe da ja mal gerne. Und man merkt ja auch diese Punkte 0,0 war ja durchaus ein Thema. Mal gucken, wer da alles anreißt. Wie das wollte ich auf jeden Fall mal hören, wie da so die Gefühlslage vor Ort ist. Aber klar, wer an so einem Turnier dann teilnimmt, der ist ja sicherlich auch positiv gestimmt. Und ja, bin mal gespannt, wie das noch in den nächsten Jahren so allgemein Einzug hält. Bekomme das auch von einigen lokalen Turnieren hier so um die Ecke mit, dass das auch durchaus mal hier und da schon als 0,0 Turnier beworben wird. Deswegen glaube ich, spannende Einblicke da aus einem Zweig abseits des normalen PDC-Geschehens. Sonst im Newsflash auf daten.de findet ihr noch die weiteren Ergebnisse vom Wochenende. Sicherlich spannend die New Zealand Open Goldturnier. Und die ganz große Überraschung, Mark Cleaver, Nicole Regnor sind da die siegreichen Namen, die dann auch für die WDF-WM qualifiziert sind. Damit bei Cleaver kann man sicherlich das 6:1 im Halbfinale gegen Johnny Tata erwähnen. Der wäre sonst natürlich da auch immer ein Kandidat gewesen. In Rumänien wurde gespielt. Daniel Bauer-Dick war da mit einem Achtelfinale und einem Viertelfinale erfolgreich. Marlena Wassmer bei den Damen auch einmal im Viertelfinale. Da gab es insbesondere für Neil Duff und Greta Thekauer einiges zu holen. Und sonst haben wir dann noch die ADA-Tour in Australien. Tim Busey hat da mächtig abgeräumt, ist aber weiterhin noch deutlich hinter Raymond Smith und Brody Klinge hinter in der Rangliste. Könnte damit aber für die ANZ Premier League sich qualifizieren und auch dann dort Richtung WM-Platz nochmal schielen. Ansonsten Hungarian Super League, aktuell von Patrick Kovac dominiert. Da wird es dann ja ein Playoff-Turnier am Ende der Ligaphase noch geben. Modus Super Series, Boris Kritschmer. Hat da überzeugt und war sehr erfolgreich. Ich würde sagen, sonst haben wir noch ein, zwei Mini-Randthemen oder ja, ein spannendes Thema, was sich jetzt am Wochenende dann bei der Next Gen auch ergeben hat. Die PDC Europe sucht zusammen mit Sport1 nämlich die erste weibliche Callerin. Gab da einen
Ja.
großen Aufruf und was ich dann auch spannend finde, rund um ein Next-Gen-Turnier in Sindelfingen soll es dann auch eine Audition geben, wo dann neben Franz Engerer, dem jüngsten PDC Europe Caller, und Russ Bray noch dabei sein wird. Dazu dann
Und Daniela Bogdanov, wenn mich nicht
genau.
alles täuscht, die Schreiberin, was dann interessant ist, weil sie ja auch schon bei der Super League gecallt hat in der Pandemie und dort auch viel Hate gekriegt hat wegen ihrer Stimme. Und deshalb bin ich mal sehr gespannt. Also prinzipiell finde ich das gut. Ich finde, das sollte definitiv dazugehören, dass es sowas auch im Dart gibt. Ich bin mir halt nicht sicher, wie die, wie soll ich sagen, wie die Beweggründe sind, ob man halt einfach denkt, okay, PDC Europe, wir wollen jetzt die Ersten sein, wir wollen Wir wollen vielleicht auch für eine gewisse Publicity sorgen. Wir wollen, also nur aufgrund der Nächstenliebe und weil sie was für die Frauen tun wollen, tun sie es, glaube ich, nicht. Das finde ich, muss man einfach auch einordnen.
Muss ich auch nicht, ja.
Und ich bin mal gespannt, ob sie auf das vorbereitet sind, was da dann auf Social Media folgen wird, wenn die Dame dann ausgewählt ist und man sie dann tatsächlich in Aktion erlebt. Also ich glaube, die Argumentation, dass das Dartpublikum weiblicher wird, das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist, dass die Geschichte, dass du einen Caller hast mit einer markanten, vielleicht teilweise auch rauchigen Stimme, männlich geprägt, das wird, glaube ich, noch richtig knallen. Also da wird es ordentlich, das kann man dann vergleichen mit Schiedsrichterinnen beim Fußball und Kommentatorinnen
Ja.
beim Fußball. Also ich glaube, da muss dann die PDC Europe zumindest auch mit einem Social Media Management, mit einem entsprechenden Konzept da sein, um diesen Zolltrotteln, die wahrscheinlich jetzt schon die Tastatur säubern von anderen Dingen, die sie sonst dort vielleicht hinterlassen, um echt richtig schön in Rekordzeit 15 Kommentare schreiben zu können, um dem entgegentreten zu können, weil ganz prinzipiell, dass es da auch mal eine Callerin gibt, es wird sicherlich vielleicht ein bisschen ungewohnt sein, aber am Ende ist das, glaube ich, der richtige Weg. Ich fürchte halt, dass es nicht nur um die Stimme und um das Rechnen geht. Ich fürchte halt, dass es auch um das Aussehen geht, um irgendwie, es gibt keine
Weiß nicht,
Walk-on-Girls
ja.
mehr, aber man kann dann vielleicht anders optisch auch irgendwie etwas bieten aus
Das
meiner
glaube
Sicht.
ich, das glaube ich gar nicht.
Nein, okay. Aber am Ende, um jetzt auch nochmal einen Punkt nochmal zu machen, am Ende bringt es halt, also es wird am Ende eine Person sein, bei der es gar nicht geht, dass sie nur gut aussieht. Also du kannst dann niemanden hinstellen, der es eigentlich nicht kann. Also es wird dann, wenn sie das ernsthaft machen wollen, dann braucht es eine Person, die das mit dem Callen gut kann und die halt rechnen kann, also Callen ist halt etwas, was verschiedene Dinge gleichzeitig erfordert und das wird am Ende schon im Vordergrund stehen. Ich glaube, so kann man das sagen und ich finde es prinzipiell gut. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, ne, ob man weiß, was da dann alles aus der Community auf einen zukommt, wenn es dann soweit ist.
Ja, ich glaube, das Optische dürfte da keine Rolle spielen. Ich glaube aber auch halt, also die Stimmlage wird schon spannend sein, weil da muss man jetzt kein großes Fass aufmachen, aber es ist halt so, dass männliche Stimmen, meine eignet sich jetzt auch nicht, glaube ich, für den großen 180-Call, aber im Großen und Ganzen, du hast das eben jetzt rauchig, das Tiefere, das ist für eine durchdringende Caller-Stimme besser geeignet. Heißt aber eben nicht, dass es nicht auch irgendwie weibliche Stimmen gibt, die dazu passen können, weil wir es ja vielleicht auch noch gar nicht gesehen und gehört haben. Und da bin ich dann mal sehr gespannt. Auch ein Philipp Brzezinski, Katharina Kleinfeld von Sport1 wird da auch irgendwie mitspielen. Ich stelle mir das irgendwie so ein bisschen wie bei The Voice of Germany vor, dass die da alle so auf so einem Stuhl sitzen und dann im Hintergrund wird da eine 180 gecallt und wer auf den Buzzer drückt, der hat dann eine Callerin für sein Team gewonnen. Oder dass da so kleine Spontan-Challenges so kommen, so nach Motto, ja, rufen Sie jetzt mal einen Störenfried zur Ordnung, sprechen Sie eine Verwarnung für unsportliches Verhalten aus.
Aber
Also da
ich
gibt es
glaube, ist das dann
allerlei
nicht so,
Möglichkeiten.
dass, so verstehe ich es jetzt, dass die dann halt
Wollen
einfach in Sindelfingen im Livestream callen?
das kann sein, hatte ich jetzt nicht mehr Schirm, weil erstmal soll, glaube ich. Ich weiß nicht, ob überhaupt ein Video zunächst reingeschickt werden
Ja,
soll.
du
Dann wird
musst
man
ein Video
erstmal,
machen mit
genau.
180, mit 26, mit 100 und noch mit einem Signature Call, den du irgendwie haben möchtest und dich vorstellen. Und dann werden aufgrund dieser Einsendung ich weiß nicht wie viele, ausgewählt, die dann an diesem Wochenende in Sindelfingen unter Realbedingungen, so habe ich das verstanden, sich beweisen können.
Ich will mich da auch dran erinnern, bei der Super League gab es das ja auch mal testweise, ich
Mit
überlege, da
vier
ist ja auch Franz
Cornern.
Engerer
Ja.
rausgekommen
Ja.
als Bester. Da hat man auch, deswegen dieses Fachliche, was du eben sagtest, ne, da waren, glaube ich, auch ein, zwei der Caller, wo es dann so nachher ein bisschen Kritik gab, dass die nicht so schnell auf Zack waren, weil sie natürlich jetzt auch das erste Mal in dieser Situation auch vor Kamera und so weiter standen. Das stimmt schon, das ist, ja,
Also
wird eine
bessere
spannende
Bedingungen, um
Situation.
das zu testen, gibt es eigentlich
Ja,
nicht.
ja.
Also ich glaube, ich glaube nicht, dass sie, weil wenn sie einfach nur Sachen testen wollten, dann hätten sie diese Personen auch zu jedem anderen Zeitpunkt einladen können, dass man das im Rahmen eines Turniers, einer Turnierserie mit 200, 300 Spielern vor Ort macht, spricht schon dafür, dass die dann auch tatsächliche Spiele callen.
Dann werden wir das mal beobachten. Ja, ich schmeiße es jetzt nicht mehr ganz rein, aber hat noch irgendwie gelesen, dass Target möglicherweise zum Verkauf steht. Also eines der größten Dart-Unternehmen ja auch. Wird man mal aber gucken müssen. Chef Gary Plummer hat sich jetzt auch so ein bisschen so angehört, als würden die da wirklich etwas ausloten. Aber ja, das ist jetzt sehr weit vom Sportlichen weg. Wollte es nur einmal kurz untergebracht haben, dass da ja auch im Hintergrund bei den Unternehmen einiges immer mal wieder passiert. Und wo wir jetzt dann sagen, Next Gen, da wird eine Callerin gesucht, dann sind wir erstmal auch im Ausblick weiter bei der Next Gen. Da noch dann ohne die weiblichen Callerinnen, nämlich in Ried im Innkreis. Nächste Woche geht es in Österreich erstmal weiter im Modus FA Cup und Master Out. Wir haben die African Continental Tour, die PNZ wird gespielt, die WDF ist in Gibraltar und Island. Und wenn dann das Wochenende durch ist, folgt unmittelbar der nächste Block der Pro Tour in Leicester, werden die Players Championships 23 und 24 sowie zwei weitere European Tour Qualifier gespielt. Und das ist dann auch das richtige Programm für uns hier im Podcast. Da werden wir uns dann Mitte nächster Woche wieder melden. Ich würde sagen, wir haben hier, glaube ich, ja, sind an einigen Stellen nochmal abgebogen, mit denen ich gar nicht
Ja.
gerechnet hatte. Mit New York, mit Österreich. Mit dem Callerin-Gesuch der PDC Europe, aber ich glaube, da haben wir jetzt auch wirklich gut viel geschafft. Kevin, ich sag dir, danke für deinen Bericht und für die vielen Einschätzungen.
Sehr gern.
Und dann sprechen wir uns hier nächste Woche wieder bei Shortleg, dem Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Euch eine gute Zeit und bis bald.
Tschüss.